Alkohol ist die Volksdroge Nummer 1 und Alkohol ist des Teufels. Klar ist uns das allen bewusst und trotzdem lassen sich die wenigsten von der Gefahr vom Alkoholismus einschüchtern. Das Bier fließt, Zweierli werden geschüttet und die Klaren nachgeschenkt. Der Basler Soziologe Ueli Mäder hat in der eigenen Familie miterleben, wie jemand aus seinen Liebsten wegen Alkohol zugrunde gegangen ist und ein Buch darüber geschrieben. Was hat das mit ihm gemacht und was sind seine Erkenntnisse daraus im Umgang mit Alkohol? Los einmal, wir fragen ihn im Podcast von der Basler Zeitung. Ja, Ueli Mäder, hat der Lebensweg von ihrem Bruder ihren eigenen Umgang mit Alkohol verändert?
Ja, schon auch. Also, mir ist es gerade bei Aperos sehr wohl, einfach so bei einem Mineralwasser und einem klaren Kopf zu bleiben. Und vermutlich spielt auch ein bisschen das Erleben vom Bruder mit rein. Und wer weiß, es hat vielleicht nicht so viel gefehlt. Und dann wäre es umgekehrt gewesen.
Wir wollen anhand von dieser Geschichte für ihren Bruder in diesem Podcast vor allem auch über die Alkoholproblematik reden und wie man mit der umgehen kann, in ihrem Umfeld damit gerecht werden kann. Gibt es etwas, was Sie heute würden anders machen würden, um Ihrem Bruder zu helfen?
Also helfen innerhalb der Familie ist immer schwierig. Man ist eine Art co-abhängig. Man kommt aus dem gleichen Stall. Ich würde sicher, ich sage jetzt einfach, dem Bruder mehr zuhören und mehr versuchen zu verstehen und viel, viel weniger versuchen, ihn so zu ändern und schon gar nicht ihn versuchen zu ändern mit so hoch moralischen Appell oder mit einem Appell an Willen, klemm dich doch und so weiter. Ich denke, das ist relativ nutzlos.
Raffaella Portmann von der Basler Zeitung, was hast du für einen Bezug zum Alkoholkonsum?
Ein komplett anderer. Ich habe seit 11 Jahren keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Und zwar, weil ich es einfach nicht vertrage. Und ich bin auch gar nicht böse. Also mir fehlt es nicht. Ich hatte den Rausch auch nie gern gehabt, wo ich nachher trinken konnte. Jetzt möchte ich zurückgehen, Herr Mäder. Sie sind als sechstes Kind von einer Arbeiterfamilie im Aargau auf die Welt gekommen. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihrem Bruder in der Kindheit beschreiben?
Ich habe mich immer ein bisschen außerhalb von dieser Familie gefühlt. Und der Bruder war meine nächste, engste Verbindung und eigentlich auch geblieben. Also wir sind uns sehr nah gewesen, wir haben das Zimmer geteilt, wir haben lange das Bett geteilt. Und er war einfach so eine Vertrauensperson für mich gewesen. Und später auch, ich habe gewusst, an wen ich mich wenden kann, was ich von ihm habe. Wir haben jahrelang zusammen Handball gespielt. Und lang, bis zu seinem 42. Lebensjahr, bis zu meinem 38. Lebensjahr in der gleichen Kommune, haben wir damals gesagt, in der gleichen WG gelebt.
Mhm. Das ist, also Sie haben viel Zeit miteinander verbracht und ähnliche Erfahrungen gemacht. Fragen Sie sich je, warum er das Schicksal denn gehabt hat und Sie einen ganz anderen Weg gegangen sind?
Das ist eine Frage, die man immer stellt und wo ich eigentlich nicht gute Antworten habe. Weil ich habe den Eindruck, es ist manchmal sehr nah zusammen, ob es in einer Biografie auf die eine oder auf die andere Seite kippt. Und in fast jede Familie, die ich hineinsehe, oder gibt es irgendwo jemanden, der dann viel von dem übernimmt, wo auch Probleme übernimmt, wo eigentlich die ganze Familie betreffen und dann auch stellvertretend für die anderen etwas auslebt. Und da war es einfach speziell gewesen, weil alle immer gesagt haben, ja, der Ueli Mäder, der ist im Teufel ab dem Karren gefallen, ich bin früh angelegt, ich bin schon im Kindergarten irgendwo reingelaufen und geschlagen worden in der Schule erst recht. Und der Marco ist alles rund gelaufen und irgendwann hat es ein bisschen gekehrt.
Also er hat zum Beispiel sein Theologiestudium abgebrochen, hat den Militärdienst verweigert, ist dann auch ins Gefängnis gekommen. Also dort ist er am Teufel auch ein bisschen vom Karren geflogen. Oder wie würden Sie ihn denn als Mensch so beschreiben?
Ich hatte das Gefühl, er ist sehr so verständnisvoll und sehr beliebt auch gewesen, weil er sehr hilfreich war. Er hat zuerst Militärdienst gemacht und auch bei seiner Verweigerung. Es hat dann schon Zissach, wo wir damals gewohnt haben, hat es auch der eine oder andere Eklat gegeben. Aber überwiegend grosse auch Zustimmung in einer bürgerlichen Bevölkerung, weil sie ihn nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch geschätzt haben. Ich habe dann auch Dienst verweigert, aber auch vielleicht typisch, ihm sind ethische Gründe anerkannt worden, darum nur Haft. Bei mir hat es geheißen, da spielt die Ethik gar nicht rein, das ist rein politisch motiviert, darum nur Gefängnis.
Mach noch. Und wann ist Ihnen klar geworden, dass Ihr Bruder ein Problem mit Alkohol hat?
Ja, schon relativ gleich so. Ich würde sagen, er hat ja auch, wir kommen aus einer Familie mit einer starken Alkoholtradition. Oder unser Grossvater hat sich zu Tod gesoffen, mehrere Brüder von unserem Vater waren in dieser Fährte drin. Und von dort her, und wir haben, der Vater hat dann als, zuerst als Metzger am Fließband und dann nachher als Alkoholfürsorger geschafft, ohne Ausbildung. Also wir haben vielseitige Leute bei uns daheim gehabt. Wir haben die auch ein bisschen idealisiert. Wir haben das interessante Leute gefunden. Nicht so 0815-Werdegänge. Aber der Marco war bis 20 abstinent. Wenn wir einen Pokal gewonnen haben, hat er ihn einfach ohne einen Schluck zu nehmen weitergereicht. Hat dann aber, ich würde sagen, nach 20 dann auch ein bisschen angefangen früh kompensieren mit Alkohol, ohne dass es auch zum Teil das nächste Umfeld überhaupt gemerkt hat.
Das finde ich ja noch interessant, dass der Vater in der Alkoholfürsorge geschafft hat. Wie ist denn er damit umgegangen, wo der Marco dann zusehends in der Strudel hineingeraten ist?
Ja, der Vater hat sicher schwer sich an dem zu tun. Er hat natürlich auch lange nicht alles so mitbekommen. Vielleicht hat er es auch nicht gesehen, weil er es zu wenig ausgehalten hat. Er ist dann auch 89 relativ früh an einem Herzinfarkt gestorben. Und das war ja dann auch der Wechsel, der Marco war dann 42, wo er zurück auch zu der Mutter auf Sissach gezogen ist.
Kommen wir darauf zurück, was Ihr Bruder in der Strudel gefeiert hat. Hat es auch mit dem Menschenbild zu tun, das er hatte?
Das mag sein, dass er ein auch stark ideales, idealistisches Menschenbild hatte. Menschen sind soziale Wesen, sind von Grund auf gut. Wenn man nett ist mit den Leuten, dann kommt sie so zurück. Wenn man gut argumentiert, kann man überzeugen. Das hat viel für sich gehabt. Manchmal auch ein bisschen etwas Blauäugiges. Und umso härter wirkt dann vielleicht auch, wenn einmal der Wind ein bisschen rauer weht und der Widerstand ein bisschen deftiger daherkommt.
Und die sich, dass die Gesellschaft seine sozialen Ansprüche, wie er es vorlebt und darum auch gerne wieder würde, so zurücknehmen und seinem Musterbild müsste entsprechen, nicht so ist, wie er sich das wünscht.
Das spielt sicher rein, aber ich möchte es auch nicht strapazieren. Oder? Ich will nicht sagen, die böse Gesellschaft ist an allem die Schuld. Sicher hat es ein Leiden über das gegeben. Vielleicht verstärkt, weil mehrere, gerade so aus der 68er-Generation, mehrere enge Kollegen und Kolleginnen auch Suizid gemacht haben oder himmelhoch jauchzend und dann die Macht liegt nicht auf der Strasse, zu Tode betrübt und dann schert man ganz aus. Das hat ihm sicher zu schaffen gemacht. Aber ich möchte es nicht auf das quasi Politische reduzieren.
Sie haben schon angesprochen, dass Sie eine Alkoholtradition in der Familie haben. Was für eine Gewichtung geben Sie denn den Gen?
Ich kann das zu wenig beurteilen. Oder so, ich habe auch mal eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht und ich halte es so mit dem Erich Fromm, dass ich sage, so die Herkunft die spielt sicher vielleicht bis zu einem Drittel. Also man kann das nicht quantifizieren. Sie spielt sicher mit. Und vielleicht spielt sie bei uns ein Spürchen stärker mit, weil die Mutter ist aus einer fitten Kleingewerber in eine Familie gekommen, die Mutter Schneiderin, der Vater Schreiner. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie hat das auch ein bisschen tabuisiert, die Herkunft von unserem Vater. Und wenn dann so Alkis bei uns daheim waren, für gewisse Geschwister war es fast too much gewesen. Der Marc und ich, wir haben das immer lässig gefunden. Wir haben es fast ein bisschen idealisiert.
Mhm. Sie haben vorhin auch angesprochen, dass es eine Co-Abhängigkeit gibt irgendwann. Also wenn klar ist, da ist eine Sucht, dann deckt man das vielleicht auch amigs. Oder wie würden Sie das beschreiben? Wie hat sich das geäussert?
Ja, schon auch so. Also gerade vorher war die Frage, wie ist der Vater damit umgegangen? Oder? Und wenn die Eltern bei uns auf Besuch sind und der Marco Flaschen stehen, dann habe ich die sehr schnell verräumt, oder? Weil ich nicht wollte, gewissermaßen noch innen irgendwo etwas zumuten, wo einem schwer fällt. Und da muss man sagen, das hat auch dazu beigetragen, das ein bisschen unter dem Deckel zu halten. Oder er hat wirklich noch in der Nation gespielt, Handball, oder? Und hat schon gesoffen, ohne dass es die Leute gewusst haben. Und dort habe ich natürlich auch immer versucht, irgendwo ein bisschen das Brückchen zu schlagen und ihn zu motivieren, doch jetzt zu schlafen oder was auch immer. Und vielleicht wäre, ich weiß es nicht, das Konfrontativere manchmal besser gewesen. Mhm.
Die soziale Ungleichheit auszugleichen, ist ein Anspruch von Ihnen und auch von Ihrem Bruder gewesen. Hat die Geschichte auch damit zu tun, dass er einen aussichtslosen Kampf gegen Windmühlen geführt hat?
Ich hatte den Eindruck, er hat ein sehr existenzialistisches Verständnis auch vom Engagement. Natürlich ideale Vorstellungen, aber irgendwo so Jean-Paul Sartre oder die französische Existenzphilosophie, wo eigentlich schon auch sieht, dass eine Menge wahrscheinlich absurd ist. Und dass es, auch wenn es absurd ist, so im Sinn vom Sisyphos, oder dass es einfach keine Alternative dazu gibt, gleichwohl zu versuchen, etwas oder das zu machen, was man eigentlich wichtig findet. Also von dort her hätte ich eigentlich erwartet, dass es einen Umgang müsste können geben. Aber ich denke, es spielt das Gesellschaftliche, das du angesprochen hast, schon auch mit drin. Wir leben nicht nur mit Alkohol, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr auch suchtorientiert ist. Also Arbeitssucht ist etwas, das mir sehr vertraut ist. Oder? Man muss immer fleissig sein und immer noch schneller drüllen. Also da denke ich, da gibt es schon auch Mechanismen, die es unterstützen. Und doch sind alle die Erklärungen von beschränkter Reichweite.
Wie kann man sich die Beziehung, die emotionale Beziehung zum Marco von Ihnen vorstellen während der Sucht? Also ist er noch ganz der Alte gewesen? Ist er manchmal noch der Alte gewesen? Hat er sich total verändert?
Ich habe schon den Eindruck gehabt, er hat sehr gut etwas können einfach auf den Punkt bringen und oft auch mit Humor. Und das hat ein bisschen abgegeben. Aber es ist erhalten geblieben. Und wenn ich Zissach mit den Leuten rede, die sagen immer, ja, auch wenn er betrunken war, ist es noch spannend gewesen, mit ihm zu reden in den Beiz. Es hat irgendwo kalt und manchmal auch noch einen Witz gehabt. Mhm.
Ihr Bruder ist dann vor 11 Jahren verstorben an dieser Alkoholsucht. Und jetzt haben Sie ein Buch veröffentlicht, «Mein Bruder Marco». Warum hat das 11 Jahre gedauert?
Ja, also, ich meine, zuerst war es überwältigend, die Reaktionen. Und ich habe das alles bearbeiten und beantworten und habe dann das zuerst ein bisschen unter Verschluss gehalten und zuerst einmal etwas für mich geschrieben. Ich tue das viel, jeden Tag ein bisschen schreiben. Mehr Psychohygiene für meine eigene Verarbeitung. Aber dann habe ich es dann auch wieder liegen und irgendwo nach 6 Jahren wieder mal vorgenommen. Und dann hat der Verlag wieder mal gefragt, hast du nicht wieder mal etwas? Und dann haben sie gesagt, ja, ich habe ein paar Sachen, aber weiss es nicht. Und denen das zeigt. Und dann haben die sehr fokussiert gesagt, das wollen wir. Und zwar so, wie es jetzt jemand vorliegt. Und ich weiss nicht, wenn die Anfrage nicht gekommen wäre, dann würde es vielleicht noch ein paar Jahre gehen. Und mit einem grossen Fragezeichen, ob es dann überhaupt rauskommen will. Ich will nicht Verantwortung abgeben. Oder? Es war mir schon ein Bedürfnis gewesen, aber vor allem ein Bedürfnis, reinzuknüllen, mich mit dem auseinanderzusetzen, auch weil mir das gut da hat.
Und wie sind die Reaktionen jetzt gewesen auf das Buch?
Also, ich konnte das ja nicht abschätzen. Und es war mir auch nicht so gewichtig gewesen, weil ich zufrieden war, weil ich das Gefühl hatte, ich habe enorm gelitten, als er gestorben ist. Und durch die Auseinandersetzung kann ich das irgendwo mehr akzeptieren. Aber Zuschriften, ich habe noch nie so viele Zuschriften bekommen, so viele Anrufe bekommen, dass die Hausglocke läutet und irgendwo eine Nachbarin vor der Tür steht, weil es ein Thema ist, das einfach ganz, ganz viele Menschen betreffen. Also darf ich schnell vorbeikommen? Ich habe das Gefühl gehabt, die haben über meinen Sohn geschrieben, sagt mir ein bekannter Anwalt. Oder ich habe das Gefühl, die haben über meinen eigenen Bruder geschrieben. Ich könnte von gestern zu oben mehrere schreiben. Zitieren, ja, es trifft etwas, wo den Leuten nachgeht.
Und trotzdem, dass es so viele solche Schicksale gibt, ist ja Alkohol eine relativ unproblematisierte Droge im Vergleich zu anderen. Wie sehen Sie das?
Ja, und das hat natürlich Gründe. Ich glaube auch bei Marco, für mich ist einer der Hauptgründe, der Marco hat wahrscheinlich den Alkohol unterschätzt und seine eigene Widerständigkeit überschätzt. Oder? Wir kommen aus einer eher, ich sage jetzt nicht gerade rigiden, aber so ein bisschen asketischen Familie, sehr einfachen Familie. Und dann plötzlich so das Erleben eben im Bermuda-Dreieck zu Basel oder wo auch immer, so ein bisschen das Genussorientierte, das hat dann eben auch ein etwas Kompensatorisches gehabt. Und das liegt natürlich auch im Alkohol. Der Alkohol ist natürlich die beste Medizin, in Anführungszeichen. Er stimuliert und er ist auch ein etwas gegen den Schmerz. Und man meint immer, können selber über einen Alkohol verfügen. Und das ist ja dann auch ein etwas, wo eine Illusion mag sein. Darum will ich ja nicht einfach zu tief bohren, wo gar nicht Antworten kommen. Ich glaube, solche einfache Aspekte spielen auch mit.
Mhm. Der Alkohol unterschätzt und seine eigene Willensstärke, sage ich jetzt einmal, wird überschätzt. Haben Sie gesagt, Ihr Bruder hat niemandem zur Last fallen und darum auch eine Familientherapie abgelehnt, wo ihr ihm angeboten habt. Ist das ein Schlüsselmoment gewesen von der Hoffnungslosigkeit, wo ihr mehr müssen realisieren, dass es schwierig wird, Margot zu helfen?
Ja, schon auch. Es hat wahrscheinlich mehrere so Schlüsselstellen gegeben. Aber das war schon etwas Besonderes gewesen, weil, gerade ich meine, unsere Mutter war dann hochbetagt gewesen und das war für sie nicht einfach gewesen, einzuwilligen in eine Familientherapie und Geschwister, die selber therapeutisch tätig sind oder so. Das ist schon ein Eingeständnis. Aber ich finde auch das Eingeständnis, hey, das ist nicht einfach der Marco, sondern er lebt etwas aus, was uns alle betrifft. Und wir wollen jetzt nicht nur den Marco therapieren, wir wollen auch in dem mehr auf die Spur kommen, aber es macht dann schon nur Sinn, weil andere dabei sind. Und er ist dann ja halt einfach so betrunken in die erste Sitzung schon gekommen, dass es schwierig geworden ist. Wir haben es dann noch ein bisschen weitergeführt, nur der Marco und ich. Aber das ist dann auch nicht gegangen, weil er sich sehr schnell mit dem Therapeut angelegt hat.
Hat der Marco je darüber geredet, was ihn so beschäftigt, was auch für die Familie austreibt?
Also ich habe gestern Abend einen Brief mitbekommen von einem Suizid, den er ganz hautnah erleben musste. Und obwohl wir sehr viel uns austauscht haben, von dem habe ich gestern Abend das erste Mal gehört. Seine Lebenspartnerin, Regula Kern, Tanzschule auf der Lys, sie hat immer die These aufgestellt, dass sie gesagt haben, der Marco sei eigentlich so ein bisschen am Schicksal von den nächsten Freunden, Jürg Weiss, wenn El Salvador ermordet worden ist und noch versucht hat, Marco mitzunehmen, zuerst auf Nicaragua, dann auf El Salvador, dass solche Schicksalsschläge mit Rolle gespielt haben. Leute, die mit ihm Sportler-RS gemacht haben, haben am letzten Samstag gesagt, aber da muss doch irgendwo ein ganz gewichtiges Ereignis stattgefunden haben. Ich weiss nicht, ob es die Ereignisse sind, die so kausal und direkt gewirkt haben. Sie spielen sicher mit.
Der Alkoholismus, der kommt ja, oder eine Alkoholabhängigkeit, die kommt ja schleichend. Oder? Es braucht immer ein bisschen mehr, die Toleranz wird immer ein bisschen höher. Gibt es einen Zeitpunkt aus Ihrer Sicht, wo man nicht verpassen darf, dass es zu spät ist, um aus dem rauszukommen, jetzt, wo halt bei Ihrem Bruder leider verpasst worden ist?
Ich kann es nicht präzise beantworten, aber das ist sehr stimmig beschrieben. Oder? Das Schleichende und das macht es dann auch schwierig, das zu erkennen. Ein Bruch hat es gegeben, wo der dann plötzlich so die Verweigerung in Bezug auf den Studienabschluss etwas ausgelebt hat, wo durch bisherige Werdegang kontrastiert hat. Ich meine, im Sport vielleicht hat man ganz fein gemerkt, dass Pässe ein bisschen verzögert gekommen sind, aber manchmal hat man das noch fast ein bisschen als etwas Geniales missinterpretiert. Ich finde es wichtig, dass einfach das Umfeld, weil die Betroffenen, für die ist es besonders schwierig, das zu erkennen und sich das einzugestehen. Aber Leute aus dem Umfeld, die dann müssten Kutzbe haben und das irgendwo in einer Form ansprechen, dass die Ohren sich spitzen, auch bei den Betroffenen.
Glauben Sie, im Grunde genommen kann jeder abhängig werden von Alkohol, genau wie es der René jetzt gesagt hat, dass man einfach zum Beispiel am Anfang bei vielen sozialen Events trinkt und dann immer weh und dann wird man einfach physisch abhängig, oder ist das etwas Seelisches, wo entweder der Alkohol kann sein oder eben eine Arbeitssucht oder sonst etwas?
Ich habe schon das Gefühl, dass jeder Fall speziell ist, oder? und dass es immer ganz viele unterschiedliche Faktoren sind, die mitspielen. Und doch würde ich sagen, es ist manchmal so zufällig. Erstens, wo man auf die Welt gekommen ist, in was für eine Familie, ist man ein Bub, ist man ein Mädchen, arme Familie, reiche Familie. Also da spielen ganz viele Zufälligkeiten mit. Und das ist mir so wichtig, dass man das auch sieht. Das entlastet sich ein bisschen von dem Moralin. Was ist mit dir nicht richtig? Also das Eingeständnis, wir haben oft Glück, wenn es einigermaßen rund läuft. Und dass es rund läuft, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und da würde ich schon sagen, eigentlich kann ich mir vorstellen, dass niemand dagegen gefeit ist, auch suchtmittelabhängig können zu werden.
Das sucht sich ja auch niemand so aus. Es ist ja auch kein schöner Zustand. Und trotzdem besteht das Stigma, dass man die Kontrolle nicht hat oder dass man nicht diszipliniert genug ist, dass sich dem zu stellen. Was haben Sie das Gefühl, spielt das Stigma für eine Rolle? Würde es vielleicht den Betroffenen auch das Leben erleichtern, wenn man das ein bisschen erlassen würde?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist, jede Stigmatisierung hat etwas Verhärtendes, oder? Und es ist nicht hilfreich. Und von dort her habe ich den Eindruck, wenn wir da also ein bisschen sein können, das gibt auch Möglichkeiten, den Betroffenen vielleicht selber mehr ein bisschen in das Gefühl zu kommen, weniger in die Abwehr hineinzugehen. Und sobald ich in der Lage bin, auch ein bisschen mehr selber in das Gefühl zu gehen, dann kann ich vielleicht etwas auch ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Und dann muss ich nicht immer mich selber verteidigen, sondern dann kann ich eher mal sagen, oh ja, vielleicht habe ich da ein bisschen etwas nicht ganz richtig gemacht oder gesehen.
Hat sich der Freundeskreis oder Bekanntenkreis von Marco verändert mit zunehmendem Alkoholkonsum?
Also er hat immer einen guten Freundeskreis gehabt, zu Basel sowieso. Nachher, als er auf Sissach zurückgegangen ist, dort auch sowieso. Und man kann sich fragen, hat das vielleicht fast manchmal etwas Verstärkendes? Also die Leute, die ihn wertschätzen, egal wie du daherkommst, ich weiss es nicht. Ich finde das eigentlich ja, toll, wenn das so ist. Und doch hat es einzelne Leute gegeben, die früher ihm nahe sind, die dann ein bisschen den Kontakt verloren haben. Journalist Karl Kränzle, Theaterregisseur Kasper Geiger, die dann wieder versucht haben, in dieser Situation den Kontakt wieder aufzunehmen. Und dort hat der Marco dann bei Einzelnen, aus welchen Gründen auch immer, für mich immer noch nicht nachvollziehbar, ein bisschen abblockt. Vielleicht, um sich selber zu schützen, ich weiss es nicht.
Wir haben es vorher von den Veranlagungen gehabt, wo halt eben so eine Alkoholproblematik allenfalls könnte vergünstigen. Ist es richtig, dass es geförderter ist, wenn man in Frust trinkt, als wenn man in die Freude trinkt?
Ich bin nicht Spezialist und ich würde schon vermuten, ja, dass es ein Unterschied ist. Oder? Wenn ich es jetzt vergleiche, den Marco und seine Lebenspartnerin, die nicht weniger Alkohol getrunken hat, aber sie ist das mehr gewohnt gewesen und vielleicht hat das dort die, würde ich sagen, lustbetonte Komponenten ein bisschen noch stärker mitgewirkt. Das mag der Umgang damit vereinfacht sein.
Ja, man kommt dann auch vielleicht wieder einfacher draus, weil man ohne Alkohol nicht auf dem Problem sitzen bleibt, sondern dann einfach der Zustand eher normal ist.
Ja, ja. Wobei es gibt ja in den Schriften von Max Frisch so eine schöne Passage, wo er beschreibt, oder wie er einfach ein Genusstrinker ist und wie er die Gesellschaftlichkeit liebt und wo er dann aber einmal auf den Alkohol muss verzichten, beschreibt er, wie das schwierig ist, wie er dann so die Gespräche und die Nüchternheit so anders erlebt, als er sagt, also ohne Wein ist es dann wirklich ein bisschen Harzpflaster.
Das ist schon noch krass, ja.
Der Marco ist schlussendlich an dieser Sucht gestorben. Glauben Sie, er hat das gewusst, dass das Ende wird sein?
Also wenige Tage vorher oder sind mir noch ein Kollege mit einem sehr ähnlichen Verlauf, der bei uns gewohnt hat, der Knastautor René Reinhardt zu Basel im Hospiz besuchen. Und beide haben dort gesagt, also jetzt die Endlichkeit vor Augen. Es ist eine ganz lustige Situation gewesen. Sie haben sich gegenseitig überhäuft mit Vorwürfen, wir haben gelacht. Und der Marco hat mich da noch in die tamilische Theke genommen, wo es damals noch im Velokeller beim Basler Bahnhof gegangen hat. Also kaum kommt man her, er bekommt ungefragt der Zweier auf den Tisch gestellt. Wir haben dort ein sehr eindrückliches Gespräch auch noch gehabt über alles fließt und über die Endlichkeit. Ja, ich habe den Eindruck, es ist ein Bewusstsein und auch eine Intuition dafür vorhanden gewesen.
Unglaublich. Ueli Mäder, langsam zum Schluss zu kommen. Was raten Sie jemandem, der einen alkoholkranken Menschen in seinem Umfeld hat? Sie schreiben am Schluss von Ihrem Buch, Sie würden heute die neue Suchtforschung mehr berücksichtigen. Was heisst das konkret?
Also ich komme aus einer Tradition, wo man immer sagt, also gesellschaftliche Struktur oder das prägt aus Verhalten und das Bewusstsein. Und so einfach ist es nicht. Also ich würde attestieren, gerade so ein bisschen die genetischen Belastungen, die haben wir eher ein bisschen verharmlost früher und alles auf das irgendwo Sozialisationsmässigen und auf das Situative bezogen. Da würde ich heute sagen, das ist auch eine Komponente, die man muss einbeziehen muss. Und sonst für mich das Einfachste eben, nicht wollen einfach Leute, die tun sich ja selber schon jene Vorwürfe machen. Braucht sehr eine Entlastung, nicht auf Schulter klopfen, du bist super, das nicht. Aber nicht nur die Vorwürfe, die sie sich schon selber machen, verstärken, sondern mehr auch zulassen und versuchen zu verstehen. Und ich habe den Eindruck, wenn die Leute dazu kommen, sich auch ein bisschen frei zu explorieren, also irgendwo assoziativ fast sich zu erklären, dass die Chance erhöht ist, dass sie selber auch zu Erkenntnis kommen, die für sie können hilfreich sein. Aber das würden jetzt wahrscheinlich Suchtspezialistinnen und Spezialisten auch ein bisschen als etwas Blauäugiges anschauen, weil sie sagen, einfach der Faktor von der Abhängigkeit, von der Substanz darf man nicht unterschätzen. Und dort, glaube ich, braucht es einfach das Anerkennen von einer externen Unterstützung.
Okay, vielen herzlichen Dank. Merci vielmals für die Ausführungen, Ueli Mäder und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Sonntag, immer neu auf baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, Sie noch dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@baz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.